Ja, wir dürfen heute Morgen dort weiterfahren, wo wir aufgehört haben, am letzten Sonntag. Ich habe gefragt, hat der Messias Platz? Und wir wollen dem Messias heute Morgen Platz geben, ihn in den Mittelpunkt stellen. Und wir wollen das mit einem Psalm machen. Am 7. Januar 2018 habe ich euch erzählt, dass die Psalmen zu über 50% aus Klagen bestehen. Und dennoch heißen sie im Hebräischen Buch der Preisungen, Hymnen, Loblieder. Wir hatten über das ganze Jahr verteilt eine lose Predigtserie zu den Psalmen. Wir haben die Vielseitigkeit der Psalmen erkennen dürfen. Über diese Psalmen haben wir gepredigt, diese verschiedenen Gattungen. Und heute Morgen wollen wir uns in einen messianischen Psalm vertiefen. Es ist kein klassisch-messianischer Psalm und dennoch aus der Rückwärtsperspektive oder Retrospektive dürfen wir sehen, es ist ein messianischer Psalm. Messianische Psalmen kennzeichnen sich dadurch, dass der ganze Psalm oder auch nur einzelne Verse messianisch verstanden werden, also auf Jesus Christus hinweisen. Psalm 24 ist ein Psalm, welcher den einzig wahren Gott anbetet. Ein Psalm, der das wahre Israel hervorhebt, im Gegensatz natürlich zum Israel nach Vererbung. Und es ist ein Psalm, der letztendlich den Gott Israels als König der Ehre schildert und ihn einziehen lässt in Jerusalem und letztendlich auch in unseren Herzen. Man geht davon aus, dass Psalm 24 von David gedichtet wurde, und zwar zu einem ganz speziellen Anlass. Damals, als die Bundeslade, diese stand noch im Hause Obed-Edoms, die wurde dort ja fast schon auf dem Estrich versorgt, weil jemand gestorben ist, als man sie nach Jerusalem bringen wollte. Sie wurde nicht sachgemäß transportiert. Und eines Tages brachte sie David dennoch nach Jerusalem, auf den Berg Zion, dort wo die Stiftshütte stand und nachher unter Salomo der Tempel gebaut wurde. Und zu diesem Anlass hat er vermutlich diesen Psalm gedichtet, der Herr zieht ein in Jerusalem in der Bundeslade oder im Zusammenhang mit der Bundeslade. Wie der Psalm danach gebraucht, genutzt wurde, wissen wir nicht. Wir finden ihn dann später im jüdischen Gottesdienst wieder, wie er immer am ersten Wochentag gesungen wurde, dieser Psalm 24. Und wir wollen heute am Weihnachtstag diesen Messias in den Mittelpunkt stellen, diesen König der Ehre in den Mittelpunkt stellen. Und so möchte ich diesen Psalm 24 gleich zu Beginn einmal vorlesen. Wer mitlesen mag, darf gerne die Bibel auch aufschlagen. Psalm 24. Ein Psalm Davids. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist? Wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug? Der wird dem Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Selah. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre, Selah. David steigt sehr steil ein in diesem Psalm, mit einem Machtanspruch Gottes. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die, die darauf wohnen. Gott gehört diese Welt. Es ist ein Besitzanspruch. Die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört ihm. Und der Vers 2 ist dann die Begründung, warum David das so sieht. Denn er hat ihn, also den Erdkreis, über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Jahwe, der Begriff Herr, der hier genutzt wird, steht für Jahwe, den Gottesnamen, der sich Gleichbleibende, der da ist, der da war und der da kommt. Er hat das Festland, welches eigentlich in den Wassern versinken würde, er hat es fest gegründet. Er hat in der Sintflut gezeigt, wie schnell, dass er das Ganze wieder überfluten lassen kann. Dass diese Erde, wie wir sie kennen, nicht einfach von Dauer sein muss. Er hat die Erde gegründet und er erhält sie. Er hat den Wassern eine Grenze gesetzt. Gott ist der Schöpfer und der Erhalter. Diese Schöpfung besteht nur, weil Gott über sie wacht. Und weil er Schöpfer und Erhalter ist, gehört ihm diese Welt. Und alle Kreatur, die darin lebt, die gehört ihm. Die Logik, die David hier anwendet, könnte man beispielgemäß so formulieren: Wenn ich einen Papierflieger bastle, mit meinem Papier, dann ist es mein Papierflieger, oder? Es ist mein Papier, meine Idee, oder ich habe die Idee vielleicht im Internet gefunden oder wo auch immer, aber ich habe es umgesetzt, es ist mein Werk. Und selbst dann, wenn ich diesem Papierflieger einen Motor verpasse, eine Mechanik, dass der während 80 Jahren ununterbrochen selbstständig und intelligent fliegen kann, bleibt es dennoch mein Papierflieger. Ich habe ihn geschaffen. Und das ist die Logik, die David hier anwendet und sagt, auch wenn der Mensch noch so selbstständig ist, er gehört Gott, er ist sein Geschöpf, er hat ihn geschaffen. Ich weiß nicht, ob das jedem Menschen passt, wenn David das so sagt. Und dennoch ist die Logik unwiderlegbar. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen etwas mit Gott zu tun haben wollen, das sagt er damit nicht. Aber Gott hat das Leben, hat die Erde geschaffen und darum gehört es Gott. Da schwingt natürlich auch die Komponente mit und er dürfte damit machen, was er will. Das ist seine Souveränität, das ist seine Macht. Ich frage mich, welches Bild in unseren Köpfen ist, wenn wir an die Schöpfung zurückdenken. Ich habe manchmal den Eindruck, unser Bild ist geprägt von einem alten Mann mit langem weißen Bart, der diese Welt in Existenz gerufen hat. Wir denken an Gott, den Vater. Aber ist uns bewusst, dass das Neue Testament uns Jesus Christus als den Schöpfer oder als Mitschöpfer offenbart? Wir haben erst gerade über den Kolosserbrief gepredigt. Also erst gerade ist schon wieder ein Weilchen her, war im Frühlingssemester. Und im ersten Kolosser 1, Verse 16 und 17 lesen wir Folgendes über Jesus. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und wir erkennen die messianische Komponente dieses Psalmes. Wenn uns hier Gott, wenn uns Jahwe als Schöpfer Gott präsentiert wird, wissen wir aus der Retrospektive als Christen, Jesus ist Schöpfer. Er hat mitgewirkt in der Schöpfung. Er ist der Erhalter des Lebens. Und das bedeutet nicht zuletzt, Jesus Christus, der Messias, hat diesen Besitzanspruch. Ihm gehört diese Macht, ihm gehört die Welt, ihm gehören die Menschen und alle Kreatur. Es ist sein Eigentum. Als Schöpfer, Gott und Eigentümer besitzt er diese Autorität, diese Souveränität. Und angesichts dieser Macht, die Jesus Christus hat, möchten wir ehrfürchtig vor ihn treten. Wir werden diese Predigt in drei Teile unterteilen und dazwischen immer eine musikalische Einlage haben. Und wir möchten einstimmen in zwei Lieder. Wir möchten aufstehen dazu und diesen Messias anbeten, weil er diese Macht hat, weil er diese Autorität hat, weil die ganze Welt und wir alle sein Eigentum sind. Behalten wir diese Majestät, diese Herrlichkeit, diese Autorität noch im Hinterkopf, denn die nächsten Verse werden darauf aufbauen. Ich möchte aber noch einen kurzen Einwurf machen, Stichwort hebräische Poesie. Wer am E100-Seminar im Frühling mitgemacht hat, der mag sich vielleicht noch so knapp erinnern, hebräische Poesie zeichnet sich nicht dadurch aus, dass sie sich reimt, zumindest im Deutschen nicht mehr. Hebräische Poesie kennt verschiedene Stilmittel. Eines davon ist der sogenannte Parallelismus. Und ich wollte euch einfach nochmal schön zeigen, in diesem Psalm wimmelt es von Parallelismen. Einfach kurz für die ersten zwei Verse, die wir vorher gelesen haben. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und dann kommt eine synonyme Aussage, es könnte auch eine steigende Aussage sein, der Erdkreis und die darauf wohnen. Erde, Erdkreis, die darinnen sind, die darauf wohnen, ist synonym. Das ist hebräische Poesie. Oder auch im zweiten Vers, denn er hat ihn über den Meeren gegründet, über den Wassern bereitet. Parallele Aussagen, hebräische Poesie. Ich weiß nicht, ob ihr die Schönheit der hebräischen Poesie darin erkennen vermögt. Es braucht oft eine gewisse Zeit. Ich habe es unterdessen lieb gewonnen. Was man von meiner Zeit an der Bibelschule noch nicht hätte sagen können. Die Psalmen sind dazu da, unsere Gefühle, Emotionen auch anzusprechen. Und darum wollte ich einfach hier nochmals kurz einen Exkurs machen und auf diese Eigenart eingehen. Vielleicht erkennt ihr auch die weiteren Parallelismen in diesem Psalm. Ich werde nicht mehr näher darauf eingehen. Kommen wir zurück zu dieser Autorität und Macht Gottes, welche uns in Ehrfurcht, ja vielleicht sogar in Angst erstarren lassen dürfte, sollte. David baut mit den folgenden Versen darauf auf und stellt die Frage, die so relevant ist in diesem Zusammenhang. Wenn wir uns bewusst machen, auf der einen Seite dieser wunderbare, große, allmächtige Gott und auf der anderen Seite seine Geschöpfe, die Menschen, welche sich bekanntlich von Gott emanzipiert und abgewendet haben. Wie geht denn das nun zusammen? Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Nach alttestamentlicher Vorstellung, Gott, der im Tempel wohnt, in der Stiftshütte wohnt, seine ganze Heiligkeit ist dort vereint, vorhanden. Wer darf dorthin gehen? Wer darf diesem Gott begegnen, ohne gleich ausgelöscht zu werden und sterben zu müssen aufgrund dieser Herrlichkeit? Hier klingt natürlich die Problematik, die Thematik der Sünde an. Welcher Mensch ist dazu berechtigt, sich diesem Gott zu nahen? Ist ja ein unglaublicher qualitativer Unterschied. David hat schon gesagt vorher, alles gehört Gott. Das heißt aber nicht, dass der Mensch moralisch vor Gott bestehen könnte, aufgrund seiner Vergangenheit, aufgrund seiner Entscheidung, nichts mit Gott tun haben zu wollen. Er gibt uns die Antwort in Vers 4. Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug. Nun könnten wir natürlich das Wort wörtlich verstehen und sagen, diese vier Bedingungen muss ich erfüllen. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, es geht David eigentlich um zwei Bereiche unseres Lebens. Und diese zwei Bereiche zusammen vereinen unser ganzes Leben. Es braucht zwei Dinge. Es braucht ein reines Herz, respektive ein Herz, das nicht auf Lüge bedacht ist, ein Leben, das nicht auf Lüge bedacht ist. Es geht um unsere Gesinnung. Es braucht eine reine Gesinnung, um diesem Herrn begegnen zu können. Und das zweite, unschuldige Hände, kein falsches Schwören, bezieht die Tunebene mit ein. Unsere Taten, unser Handeln, das muss sauber sein. Das muss mit Gott kongruent sein, übereinstimmend mit seinem Wesen. Das Innere und das Äußere, das, was wir tun, soll rein sein, soll korrekt sein, soll dem entsprechen, was Gott will. Und wenn wir uns dies jetzt mal genau überlegen, am Beispiel unseres eigenen Lebens, wer kann von sich behaupten, von Natur aus, dass er innerlich ein reines Herz hat, eine reine Gesinnung, dass er in seinem Handeln nie gefehlt hat? Das kann kein Mensch behaupten. Jeder hat Dreck am Stecken. Jeder hat Fehler gemacht. egal wie religiös und wie fromm ein Mensch ist. Jesus greift dieses Thema nämlich auf in Matthäus 23 und er klagt die religiöse Elite an der damaligen Zeit, die Pharisäer. Er greift sie an und sagt ihnen, ihr habt das Gefühl, ihr seid so gut und so rein. Das stimmt gar nicht. Ihr seid wie Gefäße, ihr seid wie Schalen, die zwar gereinigt wurden äußerlich, aber innerlich seid ihr total verdreckt, absolut eklig. Einem Hohepriester sagte er mal, du bist wie eine getünkte Wand. Äußerlich schön weiß und rein, aber darunter, da wuchert der Schimmel. Eklig. Er möchte ihnen sagen, ihr seid die religiöse Elite des Volkes, habt aber nicht verstanden, worum es geht. Ihr habt das Gefühl, mit guten Werken, guten Taten, mit einem nach äußeren, gut aussehenden Leben könntet ihr Gott beeindrucken. Aber innen drin stimmt es nicht. Und ich glaube, das ist so etwas von aktuell, auch in unserer Zeit. Diesen Vorwurf müssen sich so viele Menschen gefallen lassen in dieser Welt. Und das will ich nicht als Vorwurf verstanden wissen von meiner Seite, sondern von Gottes Seite her. Gerade in der jetzigen Zeit, in der Weihnachtszeit, wie viele Leute machen einfach eine gute Miene, sind etwas netter als den Rest des Jahres, verteilen noch etwas mehr Liebe, vielleicht in Form von Geld, man spendet noch ein wenig, man kauft etwas schönere Geschenke, man absolviert noch seinen jährlichen Kirchenbesuch und dann sollte ich ja wieder im Reinen sein mit Gott. Dann wird das schon okay sein. David und Jesus sagen nein. Es braucht diese reine Gesinnung und das reine Handeln. Und das ist etwas, was der Mensch von sich aus nicht bieten kann. Also absolut berechtigt diese Frage, wer darf sich denn diesem Gott nahen? Wir dürfen als Christen natürlich hoffnungsvoll ergänzen, ins Neue Testament blicken und sehen, diese äußere und diese innere Reinheit, die können wir uns nicht erarbeiten, keine Chance. Aber es gibt Hoffnung, es gibt die Gnade Gottes, es gibt den Messias. Darum feiern wir Weihnachten, weil dieser Messias gekommen ist und er möchte uns diese reine Gesinnung anbieten, als Geschenk. Darum kam er auf diese Welt. Durch unsere Hinwendung zu diesem Messias möchte er unser Inneres reinigen. Wir kommen im Vers 6 gleich noch darauf zu sprechen. Uns Gerechtigkeit schenken. Gerechtigkeit ist das Stichwort. Das ist das, was wir aus eigenem Antrieb nicht bieten können. Aber der Messias möchte uns diese Gerechtigkeit schenken. Wenn wir uns ihm zuwenden und unterordnen, dann möchte er uns den Heiligen Geist geben, der uns die Kraft gibt, auch äußerlich rein zu handeln, aus der Kraft Gottes. Überall dort, wo wir gefehlt haben und nicht rein handeln, dürfen wir Vergebung in Anspruch nehmen und dadurch Gerechtigkeit Gottes wie ein Kleid anziehen. Und für all die Taten und Handlungen, die noch anstehen, dürfen wir die Kraft Gottes in Form des Heiligen Geistes haben. Wunderbar, wie uns der Messias ausrüsten möchte, damit wir diese Bedingungen erfüllen können und uns diesem Gott nahen dürfen. Wir brauchen nicht nach Jerusalem zu pilgern auf den Zionsberg, abgesehen davon, dass dort kein Tempel mehr steht, kein jüdischer Tempel mehr. Wir dürfen uns jetzt, da wo wir sind, wenn wir diesen Messias als Geschenk angenommen haben, diesem Gott nähern, ihm begegnen, Gemeinschaft mit ihm haben. Und darum kommt Jesus mit dieser absolut nicht zeitgemäßen harten Aussage im Neuen Testament und sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kann sich diesem Gott nähern, ohne dass er nicht bei mir, dem Messias, vorbeikommt. Ihr braucht mich, wenn ihr diesem Gott begegnen wollt. Wer das natürlich nicht will, der braucht das nicht. Aber es ist ein Angebot, das sich anzunehmen lohnt. Vielleicht müssen wir noch ganz kurz darauf eingehen, einfach um es uns mal wieder bewusst zu machen, wie nehmen wir dieses Angebot eigentlich an? Eben nicht durch gute Werke, sondern einfach nur durch Hingabe, indem wir kapitulieren vor diesem Messias und sagen, danke für dieses Geschenk. Ihr habt das alle wahrscheinlich schon praktiziert in diesen Tagen und habt gesagt, danke lieber Schatz, danke liebe Tochter, danke liebe Mutter, lieber Vater, für dieses Geschenk. Ihr habt nichts dazu beigetragen, dass ihr ein Geschenk erhalten habt. Also ich hoffe zumindest, dass es nicht so läuft bei euch. Ihr habt es einfach erhalten und konntet nur Danke sagen, es annehmen und aufpacken. Und genau, öffnen, in Hochdeutsch. Genauso läuft es mit dem Messias. Wir dürfen es einfach nur annehmen und sagen, danke, mein Messias, dass du mir dieses Geschenk der Gerechtigkeit geben willst. Ich möchte es öffnen, annehmen für mein Leben. Ich brauche nur vor diesem Messias hinzukommen und zu sagen, und ich möchte mein Leben dir anvertrauen, mich dir unterordnen. Offensichtlich weißt du es besser. Offensichtlich kannst du es besser. Und ich brauche das für mein Leben. Ich will mit dir vorwärts gehen und unterwegs sein. Das ist das, was wir feiern an Weihnachten, dass Jesus gekommen ist als der Messias. Und Weihnachten ist der Beginn von diesem Heilshandeln, von diesem Wirken, von diesem Geschenk, das Jesus für uns bereithält. Es geht darum, sein Leben in die Hände dieses Messias, Jesus Christus, zu legen. Und jene, die das tun, über diese sagt der Vers 6 folgendes: Das ist das Geschlecht, das wahre Israel, das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht, dein Antlitz, Gott Jakobs. Das ist das wahre Israel, nicht nach Vererbung, sondern jene, die im Geist wirkliches Israel sind, die wirklich bei Gott sind, die wirklich sein Volk sind, die einmal in die Herrlichkeit eingehen werden, in dieses Königreich, das der Messias noch aufrichten wird. Das ist das Geschlecht, das ist dieses Geschlecht, das nach ihm fragt. Es fragt nach seinem Willen, was ihm wichtig ist. Und es ist das Geschlecht, das da sucht, dein Antlitz. Spannend, plötzlich geht er in die direkte Anrede über. Und bringt damit zum Ausdruck, wir sind auf du mit Gott, mit dieser Autorität, mit dieser Macht aus den ersten zwei Versen. Und suchen dein Antlitz. Er ist unser Vater, unser Papi. Wir suchen sein Antlitz, sein Angesicht. Ein ganz wichtiger Ausdruck im Alten Testament, Gottes Angesicht. Wenn man sein Angesicht zuwendet, der darf Frieden und Segen erwarten. Und wenn man sein Angesicht abwendet, dort ist es nicht mehr so schön. Menschen, die nach seinem Willen fragen, die suchen sein Antlitz, die suchen Frieden und Segen von ihm her. Und darum werden sie auch Gerechtigkeit von ihm her erhalten. Die da suchen, dein Antlitz, Gott Jakobs. Und dieser erste Teil dieses Psalmes schließt ab mit diesem Wörtchen Selah. Sein Wort, das man nicht mehr weiß, wie man es übersetzen soll. Man weiß einfach, dass es ein poetischer Fachbegriff ist, ein musikalisches Kunstwort, welches an dieser Stelle einen Umbruch, einen neuen Abschnitt ankündigt. Man weiß nicht einmal genau, ob es ausgesprochen wurde oder nicht. Pause steht an gewissen Orten auch. Genau. Einfach das noch als kurzer Hintergrund zu diesem Wort, das so sinnlos erscheint irgendwie. Wir erinnern uns an Weihnachten also an dieses Geschenk, dieses Messias. Und dass es sich lohnt, dieses Geschenk anzunehmen, herbeizueilen, nahe zu kommen, sich diesem Gott zu nähern. Und das wollen wir in einem nächsten Lied bekunden und singen. Wir stehen wieder auf dazu. Mit dem 7. Vers ändert sich nun der Stil des Psalmes. Es wird auch darüber diskutiert, ob Verse 1 bis 6 und dann die Verse 7 bis 10 zwei verschiedene Psalmen waren, die hier zu einem vereint wurden. Kann sein, dass es ganz bewusst damals so komponiert wurde, zwei Lieder zu einem neuen geformt wurden. Heute haben wir es als einen Psalm. Wir müssen uns vorstellen, diese Festprozession, die die Bundeslade nach Jerusalem bringt, die steht nun vor den Toren Jerusalems. Vor den Toren des Tempels damals noch nicht, von Toren der Stiftshütte. Und dann sagt die Volksmenge oder diese Prozession, rufen diese Worte: Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Hier kommt nun die bildhafte Seite der Psalmen so schön zum Zuge. Diese Prozession, die vor dem Tempel steht, und so im Sinn von dieser Gott ist doch viel zu groß für diese Tore. Darum mach die Tore weiter. Mach die Türen hoch, damit dieser Gott einziehen kann. Sonst gehen sie noch kaputt. So diese Bildsprache, oder? Es ist kein Tor groß genug, damit Gott einziehen könnte. Und dann fragt der Torhüter oder vielleicht auch die Tore selber, fragen zurück, ja Moment mal, also für jeden Jolie machen wir also uns nicht größer. Wer ist denn dieser König der Ehre? Wer ist es denn da, der einziehen möchte? Ist natürlich eine rhetorische Frage aufgrund der ersten 6 Verse. Wer ist dieser König der Ehre? Und die Antwort ist, es ist der Herr mächtig und stark, der Herr mächtig im Streit. Es wird daran erinnert, wie dieser König, wie dieser Gott des Volkes Israel ihnen beigestanden ist im Kampf. Ein mächtiger Kriegsherr. Im Kampf war hin und wieder die Bundeslade dabei. Auf diesem ganzen Eroberungsfeldzug, als das Land Israel eingenommen wurde, die Bundeslade war dabei. Der Gott Israels, der mit seinem Volk gekämpft hat. Es wird an seine Streitmacht appelliert, in Erinnerung gerufen. Und wir dürfen uns hier wieder der messianischen Komponente bewusst werden. Welchen Kampf hat der Messias gewonnen? Er ist der, der für uns gekämpft hat und letztendlich den Sieg errungen hat über die Sünde, Freiheit von der Sklaverei der Sünde, Sieg über den Tod. Wir dürfen ewiges Leben vor Augen haben und Sieg über den Teufel. Satan, der keine Macht, keinen Anspruch mehr auf das Leben eines Kindes Gottes hat. Auf all jene, die sich diesem Messias zugewendet haben. Und darum kommt der erneute Triumphruf dieses Prozessionszuges. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Und wiederum kommt diese Frage, wer ist der König der Ehre? Und es gibt wieder eine ähnliche, noch eine steigende Aussage. Er ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Es ist niemand anders als der Herr der Heerscharen himself. Herr Zebaoth. Zebaoth, Heerscharen. Es ist ein Begriff, der Herr Zebaoth, der in der Königszeit bekannt wurde. Vor den Samuel-Büchern lesen wir ihn nicht in der Bibel. Und er wurde dort genutzt. Dieser Herr der Heerscharen. Es könnten damit die Heerscharen Israels gemeint sein, das Heer Israels, vermutlich aber viel umfassender. Das Heer des Himmels, sein Engelsheer. Das Heer des Himmels auch im übertragenen Sinn, die Heerscharen von Sternen. Er ist der Kosmokrator. Er ist der, der den ganzen Kosmos umfasst und es sind seine Heerscharen. Er ist ein mächtiger Streiter, ein mächtiger Kriegsherr und der will einziehen hier in Jerusalem. Der König der Ehren, der Herr der Herrscharen, macht die Tore dieser Welt hoch, damit er einziehe. Und wir möchten das zum Schluss natürlich nochmals runterbrechen auf uns. Diese Tore, diese Türen Jerusalems, diese Tore der Welt, wenn es um den Messias geht, der in der Welt einziehen möchte, stellt sich diese Anforderung an unser Leben. An unsere Herzenstüren. Macht eure Herzenstore weit. Macht eure Lebenstore hoch, damit der Messias einziehen kann. Oder wir können es wieder mit der Frage von letzten Sonntag ausdrücken. Hat der Messias Platz? Sind deine Lebenstüren, deine Herzenstüren offen? Benedikt Peters schreibt im Hinblick auf diese Tore, auf diese Pforten, es sind zunächst die Herzenspforten. Er will in das Leben der Seinigen einziehen und als König herrschen. Und das kriegt nochmal seine Komponente, auch für uns Christen. Nicht nur jene, die diesen Messias noch nicht kennen, die ihre Herzenstore noch nicht geöffnet haben, sondern auch wir Christen dürfen uns fragen, ist der König der Ehre in unseren Herzen als König? Darf er herrschen in unserem Leben? Sind wir nicht immer wieder schnell dazu, die Selbstherrschaft an uns zu reißen. Oder wäre es vielleicht wieder daran, unsere Herzentüren zu öffnen und sagen, zieh ein, König der Ehren. Sei König, Herr der Herrscharen, auch in meinem Leben. Ich gehöre zu dieser Herrschar. Wir möchten diesen Psalm zusammen beten. Das war ursprünglich ein Wechselgesang. Das heißt, es gab Vorsänger, es gab unter Umständen verschiedene Gruppen. Man weiß heute oft nicht mehr, wer welchen Teil gesprochen oder gesungen hat. Und darum habe ich eine eigene Aufteilung gewählt. Wir stehen auf dazu und ihr könnt da vorne immer lesen, wer welchen Teil lesen wird. Also es wechselt eigentlich nur ab zwischen mir und euch als Gemeinde. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Wer ist der König der Ehre? Wer ist der König der Ehre? Amen. Er ist der König der Ehre. Wir bleiben gerade stehen. Wir stimmen ein in dieses Lied, das aufgrund dieses Psalm 24 gedichtet wurde: Macht hoch die Tür.